Die ehemalige Außenministerin wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen. Das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 8. Oktober, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Heute freue ich mich, einen weiteren sehr spannenden Gast in unserer Sendung begrüßen zu dürfen, und zwar den linken Politiker Dieter Dehm. Schönen guten Morgen, Herr Dehm.
Morgen.
Und wie immer mit dabei aus dem schönen St. Petersburg mir zugeschaltet die Außenministerin AD von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Schönen guten Morgen, Frau Kneißl.
Schönen guten Morgen, lieber Fabio Pomitz-Leben, und schönen guten Morgen auch an unseren Gast, Herrn Dehm.
Ja, ich freue mich sehr, mit Ihnen heute hier die geopolitischen Ereignisse der vergangenen Woche zu besprechen. Und lassen Sie uns auch gleich einsteigen mit einem politisch-historischen Ereignis, denn der Sprecher des US-Repräsentantenhauses, der Republikaner Kevin McCarthy, wurde am Dienstagabend in einem bislang einmaligen Vorgang durch eine Abstimmung des Parlaments von seinem einflussreichen Posten entfernt. Eine Mehrheit der Parlamentskammer stimmte für eine Abwahl des Republikaners. Hintergrund ist ein interner Machtkampf in seiner Partei. Als Drahtzieher der Entmachtung gilt der republikanische Abgeordnete Matt Gaetz aus Florida. Er hatte noch am Montagabend den Antrag auf McCarthys Abwahl eingebracht. Den etlichen Republikanern stimmten auch die Demokraten im Repräsentantenhaus mehrheitlich gegen McCarthy. Insgesamt gab es eine knappe Mehrheit für den Antrag. Der Machtkampf bei den Republikanern basiert auf McCarthys Entscheidung, bei der Verabschiedung eines Nothaushalts zur Vermeidung einer Teilschließung der Regierungsbehörden auf die Hilfe der Demokraten zurückzugreifen. Am Sonnabend hatte der Kongress einen Übergangshaushalt bis Mitte November verabschiedet. Frau Kneißl, wie beurteilen Sie denn diesen historisch einmaligen Vorgang?
Ja, offenbar hat sich doch ein bisschen was geändert in dieser wiederkehrenden Krisensituation, die wir alle jetzt schon seit Jahren kennen. Und es gab Momente, vor allem während der Trump-Regierung, wo es danach aussah, als würden die USA doch tatsächlich Bankrott anmelden. Es gab Phasen, als ich glaube, es dauerte fast 3 Wochen, dieser Notstand, dass Beamte, egal ob jetzt im Museum, im Zoo oder eben auch Militärangehörige, keinen Sold bezogen. Und mittlerweile haben wir uns aber alle daran gewöhnt, dass es dann irgendwie den Abgeordneten doch gelingt, sich hier nochmals sozusagen diesen Deckel anzuheben. Aber diesmal eben gewürzt mit dem Rauswurf des Repräsentanten, des Sprechers. Und das hat doch jetzt eine neue Qualität. Also es sieht danach aus, dass die Polarisierung im Kongress stärker ist und die politische Landschaft in den USA doch ziemlich durcheinander geraten ist.
Ja, und nach der Abwahl von Kevin McCarthy als Sprecher des Repräsentantenhauses suchen die Republikaner jetzt nach einem Ausweg aus dem Chaos. Da sie über eine knappe Mehrheit verfügen, dürfen sie auch den künftigen Vorsitzenden stellen. Wer das sein wird, ist derzeit noch völlig offen. Die Republikaner wollen jetzt am 10. Oktober darüber beraten, und gefallen ist dabei auch der Name, man höre und staune, Donald Trump. Bei der Abstimmung können die Abgeordneten laut Verfassung auch Personen nominieren, die gar nicht Mitglieder des Kongresses sind. Trump betonte aber am Rande des Betrugsprozesses gegen ihn in New York, dass er voll und ganz auf seine Präsidentschaftsbewerbung für 2024 fokussiert sei. Herr Dehm, wie beurteilen Sie denn die Lage in den USA? Und könnten Sie sich Trump als möglichen Nachfolger von McCarthy vorstellen?
Naja, wir befinden uns in einem Paradoxon. Dieses historische Paradoxon belastet uns und beflügelt uns zugleich. Das besteht darin, ich mache es mal symbolisch, dass ein guter Freund von mir, der künstlerisch tätig ist, sehr relativ bekannt in der Friedensbewegung, mir letztens sagte, ich darf das nie laut sagen, aber ich würde Trump wählen. Und gleichzeitig haben wir das auch in Deutschland, haben wir das auch in der Slowakei, haben wir das auch anderswo, dass Kräfte, die, sagen wir mal, dem traditionellen rechten Spektrum zugeordnet werden, die Fackel des Antiimperialismus, sofern sie überhaupt noch brennt, in die Hand genommen haben und man da nicht richtig mit klarkommt. Das ist auf der einen Seite in höchster Not, in der höchsten Not des NATO-Voranschiebens an die russische Grenze, ein Lichtstreifen am Horizont, ist auf der anderen Seite aber auch ein gordischer Knoten. Also wir haben das in Deutschland. Wenn jetzt Scholz sagt, er will keine Taurus-Raketen, könnte er sich auf die Teile der Linken, die sich noch auf Willy Brandt berufen, beziehen und er könnte sich auf die AfD beziehen, aber weniger auf die FDP Politiker, die da den Ton angeben, noch auf die Grünen und wahrscheinlich nicht mal auf ganze Teile seiner Partei. Und Friedrich Merz wird auch wahrscheinlich versuchen, eher einzuheizen, als den Krieg abzuschwächen. Also wir haben ein Paradoxon und das ist in den USA jetzt mit Händen greifbar. Trump ist eine unappetitliche Figur für mich. Und er hat einen Hauptfeind China ausgemacht. Und im Ukraine-Krieg und in dem NATO-Vorgehen chiffriert sich ja auch der Krieg gegen China, nicht nur als Handelskrieg. Da merkt man ja schon, was dort angelegt ist. Das ist ein Problem mit Trump. Auf der anderen Seite hat er keinen Krieg angefangen. Im Unterschied zu anderen demokratischen Präsidenten. Also mit diesem Paradoxon umzugehen, ist intellektuell, theoretisch und nicht nur geostrategisch, sondern auch national in den eigenen vier Wänden, mal zu spiegeln und zu schauen, wie man da rauskommt, damit nicht in Zukunft schwarz-grüne Minderheitsregierungen geduldet von anderen Parteien und dann sitzt rechts davon Alice Weidel und links davon Sarah Wagenknecht, das könnte ja so eine Horrorperspektive sein. Und dann hat man dieses Paradoxon nicht gelöst, weil damit die anderen weiterhin ihre NATO und, wie ich als Marxist sage, imperialistische Strategie weiterfahren können. Also ich will dieses Paradoxon benennen, die Fakten selber zum Repräsentanten aus. Und wer das jetzt wird und so, also Trump wird es mit Sicherheit nicht, aber das ist jetzt ja jedem aus den Medien sehbar, aber man muss es dechiffrieren.
Ja, und lassen Sie uns mal noch in den USA bleiben, denn dort hat am 1. Oktober der US-Senat einem vom Repräsentantenhaus vorgelegten Nothaushalt zugestimmt. Dieser Nothaushalt hatte sich am Entwurf der Regierung von US-Präsident Joe Biden orientiert, mit einer Ausnahme, und die ist pikant: die darin vorgesehenen weiteren Zahlungen an die Ukraine wurden gestrichen. Die Mittel, die aus dem US-Haushalt in die Ukraine fließen, wurden in den letzten Monaten zunehmend zum Ziel heftiger Kritik, vor allem aus den Reihen der Republikaner. So wurde unter anderem die Forderung einer Rechnungslegung über diese Unterstützungsleistungen gefordert. Etwas, das bei der Verwendung von Haushaltsmitteln eigentlich absolut üblich ist, bisher aber im Zusammenhang mit der Ukraine noch nicht erfolgt ist. Joe Biden zeigte sich enttäuscht darüber, dass die Abgeordneten keine weiteren Zahlungen für die Ukraine in den Deal mit aufgenommen haben. In einer kurzen Erklärung betonte Biden, dass die US-Hilfe für die Ukraine auf keinen Fall unterbrochen werden dürfte. Wörtlich sagte er: "Wir dürfen unter keinen Umständen zulassen, dass die amerikanische Unterstützung für die Ukraine unterbrochen wird." Frau Kneißl, nach der kürzlichen Ankündigung Polens, keine Waffen mehr an die Ukraine zu liefern, wir hatten auch in der letzten Folge schon darüber gesprochen, nun der nächste Rückschlag, bröckelt die westliche Unterstützung? Sehen Sie das so, Frau Kneißl?
Ja, also diese Woche, vor allem Montag, Dienstag, waren doch ganz entscheidende Daten, die vielleicht im Rückspiegel der Geschichte in 2-3 Jahren als der Wendepunkt vielleicht auch genannt werden. weil auch wenn es nur die Wahl in einem kleinen mitteleuropäischen Land war, aber die Slowakei ist grenzt direkt an die Ukraine an und ist umso wichtiger als Transitland für NATO-Waffen, als das NATO-Mitglied Ungarn sich seit Kriegsbeginn dagegen wehrt und im Gegensatz zu neutralen Staaten wie Österreich keine Waffentransporte über sein Gebiet durchlässt, sehr wohl aber die Slowakei. Und wie immer jetzt eine zukünftige Ukraine-Agenda einer slowakischen Regierung aussehen wird, aber offenbar ist ein wesentlicher Punkt für die zukünftige Regierung von Premier Fico, hier Nein zu sagen zu weiteren Nachschublieferungen, egal ob aus slowakischen Beständen, bis hin auch, das könnte ich mir sehr wohl vorstellen, wenn die neue slowakische Regierung hier ernst macht, eben auch keinen Transit mehr gestattet. Und wir sehen in Polen auch eine Rhetorik, die Ukraine kritischer ist. Man spricht von einer Herkulesaufgabe im Kitten, im Neugestalten der Beziehungen zur Ukraine. Und wir haben die von Ihnen beschriebenen Details, was dieses Notbudget, dieses Zwischenbudget der USA anbelangt. Also es ist ja die Rede von 45 Tagen, in denen man hier einige Neugestaltungen durchführen wird. Vielleicht ganz kurz als Fußnote nur zur Frage der Machtausübung, die einem US-Präsidenten zusteht. Der US-Präsident, im Gegensatz beispielsweise zu einem französischen Staatspräsidenten, verfügt in keiner Weise über die Machtfülle, sondern immer an den, er ist immer gebunden an den Kongress. Und der Kongress kann Ja oder Nein sagen. In dem Fall hat er jetzt einmal Nein gesagt. Und ich könnte mir vorstellen, dass vor dem Hintergrund der militärischen Situation in der Ukraine einfach auch immer weniger Interesse besteht, der Abgeordneten hier so großzügig vorzugehen in der Vergangenheit.
Ja, Herr Dehm, wie sehen Sie das denn? Ist das jetzt nur eine Momentaufnahme oder ist das womöglich ein langfristiger Trend, der sich da gerade abspiegelt?
Also wenn ich ehrlich bin, würde ich mich natürlich freuen, wenn Frau Kneißl recht hat, aber ich warne davor, auf dem falschen Fuß zu früh Hurra zu schreien. Als Marxist sieht man zwar die Erscheinungen wie die Machtwürde des Präsidenten, die Wahlen der Slowakei und auch die Entscheidungen, die möglicherweise in Deutschland jetzt zu Widersprüchen führen um Taurus, aber eben immer auch die zugrunde liegenden ökonomischen Stränge. Und solange die BRICS-Staaten und damit auch die sie unterstützenden diversen Staaten, Regierungen und politischen Kräfte nicht die Stärke haben, die Macht des US-Dollars und der US-Flugzeugträger ernsthaft in Frage zu stellen, wird das noch kein Wendepunkt sein, ist meine Befürchtung. Deswegen ist die Frage, wie dieses Paradoxon aufgelöst wird, von zentraler Bedeutung. Nehmen Sie mal, also ich will immer auf diese unterlegten Strömungen in der Geschichte zu sprechen kommen, die Erscheinungen, da stimmen wir im Wesentlichen ja überein. Nehmen Sie mal die BRICS-Staaten. Da haben wir so schräge Figuren wie die Mullahs. Für mich, als jemand, der schon immer, sagen wir mal, gegen gewisse religiöse Fanatismen gekämpft hat, merkwürdig, nicht so schlimm wie in Saudi-Arabien, aber merkwürdig. Dann haben wir in Indien eine Regierung, die gerade zwei kommunistische Parteien vor 10 Jahren ziemlich gewaltsam entsorgt haben. Dann scheint es auch in Indonesien Bestrebungen zu geben, dem BRICS-Pakt näher zu treten und da sich mehr zu integrieren. Die Geschichte Indonesiens, Suharto, Sukarno, ist uns noch bekannt. Alles dies sind erhebliche Herausforderungen für Menschen, die auch theoretisch und nicht nur geostrategisch denken. Und dann haben wir in Deutschland eben dieses von mir vorhin beschriebene Paradoxon, dass sich eine Friedensbewegung, ich war ja in München auf der Kundgebung und habe da auch gesprochen und gesungen, jetzt am 3. Oktober, da habe ich das ja auch mit Händen greifen können, nicht einigen kann. Weil immer der Vorbehalt Querfront und der Vorbehalt rechts-links kommt. Und auf beiden Seiten nicht wirklich gründlich umgedacht wird. Das spiegelt doch die BRICS-Diversifizität. Das heißt, sie haben auf der einen Seite diese zwischen China, also zwischen Xi und den Mullahs gibt es ja wohl ein paar ideologische Unterschiede. Und wir haben die ähnlichen ideologischen Unterschiede auf deutschen, möglicherweise auch auf österreichischen. Und wie geht man damit um, um in Zukunft zu vermeiden, dass keine Einigkeit entsteht? Erst wenn diese Einigkeit im Minimalkonsens ausgeweitet wird, theoretisch, strategisch, aber auch eben zutiefst tagespolitisch, dann ist wirklich das in Frage zu stellen und dann kann das ein Wendepunkt sein. Aber ansonsten sind das vorübergehende Erfolge und der Imperialismus ist schlau genug, nach dem Motto divide et impera, die Widersprüche dann eben auszunutzen.
Ja, und ein weiteres sehr brisantes Ereignis spielte sich jetzt letztes Wochenende in Großbritannien ab, denn dort hat der britische Verteidigungsminister angekündigt, dass man zukünftig Soldaten direkt in der Ukraine stationieren wolle, um ukrainische Truppen zu trainieren. Daraufhin hat dann der britische Premierminister Rishi Sunak eine Erklärung publiziert und dabei dementiert, dass das britische Militär angeblich in die Ukraine geschickt werde. Der Premierminister sagte wörtlich, es werde keine britischen Soldaten in den aktuellen Konflikt geschickt, also sehr viel Verwirrung von der Insel. Frau Kneißl, die Aussagen der beiden sind sehr wechselhaft, genau wie das britische Wetter. Warum diese Eskalation und wie schätzen Sie dieses brisante Ereignis ein, Frau Kneißl?
Also wirklich in der großen Distanz und der großen Ferndiagnose kann ich mir das nur derart erklären, dass wir ja hier einen Amtswechsel hatten. Der Vorgänger Ben Wallace hat erst vor einigen Wochen das Amt des Verteidigungsministers aufgegeben. Er hatte mehrere Regierungen überlebt in diesen vielen Wechseln der Premierminister, vor allem des Jahres 2022. Und ist wahrscheinlich derart entstanden, dass hier einige Beamte vielleicht noch anders gearbeitet haben oder der Verteidigungsminister nicht über die Kanäle verfügt, die vielleicht sein Vorgänger hatte und hier einfach die Bürokratie an sich selbst gescheitert ist. Also ich kann es mir wirklich nur so erklären. Ich weiß viel zu wenig zur Person des neuen Verteidigungsministers, aber dass wir im britischen Verteidigungsministerium und dass wir vor allem aus der Zeit von Boris Johnson, der ja weiterhin sehr aktiv ist und viel in die Ukraine reist und sich Ehrendoktoratwürden und so weiter verleihen lässt, dass wir hier viele Scharfmacher haben, das ist ein Faktum. Und Rishi Sunak versucht vielleicht aus diversen Gründen, die auf der Hand liegen, dazu gehört die fatale Finanznot der britischen Regierung, nicht hier weitere Abenteuer loszutreten. Aber erinnern wir uns, es war Liz Truss, die als Außenministerin, später als Kurzzeit Premierministerin, sehr klar angekündigt hatte, Großbritannien wird die Krim für die Ukraine zurückerobern. Und britische Ausbildner sind auf deutschem Staatsgebiet tätig. Britische Ausbildner haben seit 2014 im Ukraine-Konflikt eine undurchsichtige Rolle gespielt. Und ich würde sagen, auch aus russischer Warte her betrachtet, ist das größere Problem, das man sieht jetzt mit einem Blick auf NATO und Westen, das größere Problem ist in London beheimatet als in Washington.
Herr Dehm, haben Sie das verfolgt, was da sich in Großbritannien abgespielt hat? Und wenn ja, was sind Ihre Gedanken, Ihre Einschätzung dazu?
Ja, ich verfolge das schon deswegen, weil ich jeden Sonntag um 17 Uhr Modes auf Deutsch mache und der Erfinder von Modes in England, George Galloway, ist ein mehrere Jahrzehnte lang im Unterhaus agierender, sehr populärer Politiker, der mir dann auch Dinge berichtet über Großbritannien, die eben neben dem Zutreffenden von Frau Kneißl, dem ich jetzt gar nichts gegenzuhalten habe, auch die eben von mir von schon beschriebenen runterliegenden Prozesse beschreibt. Also zum Beispiel Sinn Féin, nehmen wir mal, ist jetzt keine direkt englische Partei, aber es war ja eine Kraft, auf die sich alle Antiimperialisten berufen und bezogen. Ist heute in der Ukraine-Frage, ja, schwankend, ist jetzt vorsichtig gesagt. Dann haben Sie den Umgang der Labour Party mit ihren früheren Vorsitzenden und führenden Politikern, zum Beispiel auch George Galloway, weil er in bestimmten Fragen als pro-russisch bezeichnet wird. Also es ist überhaupt keine Einigkeit und es ist wenig im Moment da, deswegen etwas Wasser in den Beinen. Es ist wenig da, was das versucht, strategisch aufzulösen. Also ich sag's mal jetzt so. Es ist ja nicht der erste britische Versuch, auf russischem Boden illegal zu operieren. Winston Churchill hatte schon weit über 100.000 Soldaten illegal gegen die Oktoberrevolution ins Feld geführt, und zwar ins russische Feld geführt. Dennoch gab es dann eine Querfront, in Anführungszeichen. Das war die Querfront zwischen Stalin und Winston Churchill gegen Hitler. Dem trat auch der sozialdemokratisch orientierte US-Präsident bei und war auch der etwas anders geartete de Gaulle anhaftend. Also verschiedenste Kräfte, die sich hier geeinigt haben. Diese Einigung ist im Moment nicht da. In dieser Zeit wurden übrigens auch Dinge gesagt, die ein Stück revidiert haben, was die britische Armee an Unrecht auf sowjetischem Boden begangen hatte. Und umgekehrt hat auch später von einigen sowjetischen Regierungen und auch Theoretikern aus der Sowjetunion dazu, was Sowjets getan haben, eine kritische Bestandsaufnahme stattgefunden. Die brauchen wir. Das heißt, wir müssen heute von den Kräften, die sich gegen diesen Krieg der NATO, gegen Russland und später gegen China artikulieren, auch bestimmte neue Einsichten erwarten. Denn es ist einfach so, wie Sarah Wagenknecht sagt, die gefährlichste Partei des Bundestags, sagt Sarah Wagenknecht, ist nicht die AfD, sondern sind die Grünen. Und da liegt der neue Imperialismus, der Woke-Imperialismus. Und wer nicht hier analytisch und theoretisch und strategisch sagt, hier müssen wir auch mal ein paar Dinge überdenken, die uns lieb geworden waren, die vielleicht früher alle gestimmt haben, wird dieses Problem nicht wirklich lösen. Deswegen gestatten Sie mir eben noch einmal, obwohl ich ja nun in Ihrer Frage schon die Antwort zu Großbritannien gehört habe und auch Gneisel das nötige dazu gesagt hat, nochmal auf diesen Aspekt des Paradoxons und des auflösbaren Paradoxons hingewiesen zu haben.
Ja, und wir müssen auch noch rüber nach Kiew schauen, denn dort sind zu Beginn dieser Woche die Außenminister der EU-Staaten zu einem informellen Treffen zusammengekommen. Bei dem Besuch ging es unter anderem auch um die längerfristigen Zusagen für Militärhilfen und eine EU-Beitrittsperspektive der Ukraine. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell betonte die symbolische Bedeutung des Besuchs für die ukrainische Bevölkerung und nannte das Treffen historisch. Es sei die erste Zusammenkunft aller EU-Außenminister in einem Nicht-Mitgliedsland überhaupt. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba sprach bei einem gemeinsamen Pressestatement mit Borrell ebenfalls von einem historischen Ereignis. Allerdings gelang es bei dem Treffen nicht, die 500 Millionen Euro an europäischer Militärhilfe freizugeben, weil Ungarn weiterhin ein Veto einlegt. Hintergrund des Vetos ist die Freigabe, weil die Ukraine die ungarische Bank OTP auf die Liste der sogenannten internationalen Sponsoren des Krieges gesetzt hat. Frau Kneißl, wie haben Sie denn dieses Treffen in Kiew verfolgt und wie ordnen Sie auch das Veto der Ungarn ein?
Das Veto der Ungarn war zu erwarten und der ungarische Außenminister Péter Szijjártó ist gar nicht erst erschienen. Ich glaube, das war auch ein ganz klares Zeichen. Und ich würde sagen, mehr als ein Symbolzeichen gegenüber dieser als Symbolpolitik zu bezeichnenden EU-Treffen. Also das alles ist wirklich nur mit Symbolismus. Man fährt mit großem Pomp und Pathos mit dem Nachtzug nach Kiew und inszeniert das. Ich glaube, damit ist weder der Ukraine Gutes getan, noch der Europäischen Union in ihrer Gesamtheit. weil zum einen es in der Europäischen Union wirklich keinen Konsens dazu gibt. Und das ist jetzt nicht nur das ungarische Veto, was zukünftige Ausgaben für die Ukraine anbelangt, sondern gerade auch zu dem Thema Erweiterung als solchen. Die Europäische Union redet seit mittlerweile 15 Jahren über die weitere Südosterweiterung, also sprich Westbalkan, die im Wartezimmer sitzen. Da möchte man jetzt einen Schritt weiter kommen. Das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein, weil da weder Serbien noch Bosnien-Herzegowina ist auch als staatliche Struktur gar nicht dafür geeignet. Plus haben wir jetzt die neuen Spannungen zwischen Serbien und dem Kosovo. Das ist auch als alter, eingefrorener Konflikt, jetzt wieder in aller Hitze aufgekocht ist. Aber es gibt einfach keinen Konsens innerhalb der Europäischen Union zu weiteren Erweiterungsfragen. Gerade die Gründer der europäischen Integration, also Staaten wie die Niederlande und auch Frankreich, haben dieses deutsche und vor allem aber auch österreichische und mitteleuropäische Interesse an weiteren Erweiterungen. Sie haben es einfach nicht. Und es spießt sich jetzt einfach auch außenpolitisch vieles darin, indem man eben mit großem Trara Meldungen verabschiedet, von wegen, die Ukraine sei auf bestem Wege, die Fortschrittsberichte haben sich verbessert, die Ukraine würde tapfer die Korruption bekämpfen, etc. etc. Das stößt andere vor den Kopf, die sagen, ja, wir sitzen aber jetzt schon eine ganze Weile im Wartezimmer, wie beispielsweise Nordmazedonien, das mit einem Kraftakt einen Grenzkonflikt bereinigt hat, zu Griechenland bereits vor 5 Jahren. Also hier ist wirklich nur mehr von Symbolpolitik zu sprechen. Und ich nehme da auch das Zitat der deutschen Bundesaußenministerin Baerbock, die eben ankündigte, es wird eine Europäische Union von Lissabon bis Luhansk geben. Ja, also das ist ja, daraufhin gab es wieder die Replik von Moskau. Wir wussten nicht, dass wir einen Beitrittsantrag in die Europäische Union gestellt haben, also weil es sich um den Donbass handelt, der mittlerweile von Russland anerkannt wurde. Also es ist, ich würde sagen, es war ein theatralisch inszenierter Gipfel, der aber sich in keiner Weise auswirken wird auf handfeste Erweiterungsgespräche, in welche Richtung auch immer. Weder nach Südostukraine anbelangt. Damit werden einfach nur Erwartungen hochgeschraubt, die ins Leere gehen. Und die Europäische Union entledigt sich ihrer letzten Reste von Seriosität auf diesem Wege. Weil auch, wenn ich daran erinnern darf, Borrell hat ja ziemlich, soll man sagen, hat ziemlich launisch gesagt, ja, egal was jetzt im US-Kongress und in Washington passiert, selbst wenn Washington jetzt nichts mehr liefern will an Waffenmaterial, wir werden die Ukraine, ja, und dann fällt immer wieder dieser Stehsatz, koste es, was es wolle und egal wie lange es dauere, also das sind Stehsätze, die wir aus der Euro-Rettung von Mario Draghi kennen, wiederholt, die Europäische Union wird dann eben ohne USA die Ukraine unterstützen. Wie das genau der Fall sein kann, das entzieht sich auch der Kenntnis vieler, weil die Waffenfabriken stehen in US-Lizenzen. Und da wird einfach, ja, da ist viel inszeniert worden, viel Rauch und Schall, aber keinerlei Substanz.
Herr Dehm, die EU-Außenminister sprachen jetzt von einem historischen Ereignis. Die Außenministerin AD von Österreich, Karin Kneißl, sagt, es sei jetzt reiner Symbolismus gewesen. Und ich muss Sie auch nochmal, Herr Dehm, mit unserer leidigen Außenministerin konfrontieren. Frau Kneißl hat es jetzt gerade schon ausgeführt. Sie will einen Wirtschaftsraum von Lissabon bis Lugansk. Das ist natürlich eine ganz klare Provokation, denn russische Politiker wie auch Putin hatten früher immer von einem Wirtschaftsraum zwischen Lissabon bis Vladivostok gesprochen. Also zum einen stimmen Sie da der Aussage von Frau Kneißl zu, dass es sich bei dem Treffen um reinen Symbolismus haltet, und wie schätzen Sie auch die Aussagen unserer Außenministerin Annalena Baerbock ein?
Ja, wie ich die einschätze, dürften Sie mir von den Augen ablesen, auch wenn wir hier einen Podcast machen. Und Frau Kneißl, stimme ich da größtenteils auch zu. Ich würde nur auch da wieder ein bisschen warnen. Diese reine Theaterdonner-Inszenierung hat natürlich oder soll natürlich seine Wirkung auf das deutsche Publikum nicht verfehlen. Und dabei ist denen natürlich auch ein Dorn im Auge, was möglicherweise am Sonntag bei den Landtagswahlen in Hessen und Bayern rauskommt. Und auch da achten die schon drauf. Also wenn Sie mal in die Chausseestraße fahren, gucken Sie sich den Bundesnachrichtendienst an. Das sind 6.200 Geheimdienstmitarbeiter, die sind angeblich nur fürs Ausland zuständig, arbeiten mit CIA und anderen sehr eng zusammen. Die haben Arbeitsgruppen, die vor allen Dingen über den Endverbraucher, also das Publikum, deutsche Fernsehpublikum, österreichische Fernsehpublikum, nachdenken, wie wir die beeinflussen können. Und dafür ist diese Inszenierung gemacht. Und wenn die greift, weil es keine Gegenkräfte der Gegenaufklärung gibt, wenn die Inszenierung greift, dann haben sie wieder materiell auch neue Möglichkeiten für Waffenlieferungen. Dann wird Scholz, was Taurus anbetrifft, unter Druck kommen. Also diese ganzen reinen Theaterdonner-Inszenierungen haben immer auch einen materiellen Kern, auf den man sprechen sollte. Und ich meine, die Ukraine ist der Fail-State Nummer 1 auf europäischem Boden. Das ist ein richtiger Fail-State. Er ist in allen Parametern, ich war ja 10 Jahre europapolitischer Sprecher im Europaausschuss, saß immer 2 Sitze weiter als Annalena Baerbock, also in den letzten Jahren. Und habt ihr auch ein bisschen reden und damit auch denken gehört. Von daher ahne ich schon, wo das immer hingeht. Aber wir haben ja da über die Parameter gesprochen, über verschiedene EU-Beitrittsbegehren. Und da ist die Messlatte relativ niedrig, aber die wird deutlich unterschritten noch von der Ukraine. Aber das Hintergrundproblem ist, dass sie natürlich mit dieser Expansion immer auch ökonomische Werte, Sie verzeihen ja, dass ich da den Marxisten immer herauskehre, und der hängt mit dem russischen Gas zusammen. Erinnern wir uns, Hermann Josef Abs, der Chef der Deutschen Bank, hat damals vor Reichswirtschaftsführern gesagt, ihr könnt die Schulden von 2 Weltkriegen mit einem Schlag tilgen, wenn wir ans russische Gas kommen. Also das ganze Ziel, Putin möglicherweise einem Regime-Change zum Opfer fallen zu lassen oder einem anderen Form von Anschlag, geht aufs russische Gas und auf die Naturschätze und geht natürlich auch auf die Vormachtstellung, ökonomische Vormachtstellung Chinas. Das ist der Kern von dem ganzen Problem, auf das Sie zu orientiert sind. Denn die EU selber ist ja in einem erbarmungswürdigen Zustand. Ich weiß nicht, ob Sie mal in letzter Zeit in irgendeinem anderen südeuropäischen EU-Land waren, wo ich immer 2 Monate in Italien, Straßen, Schulen in einem erbarmungswürdigen Zustand. Die EU hat ihr Schuldenproblem überhaupt nicht gelöst und die ganze Gelddruckerei kommt jetzt wie ein Bumerang ja zurück mit der Inflation. Also die Probleme, die ökonomischen und finanzpolitischen Probleme sind so stark, dass sie natürlich nach neuen Märkten gieren, nach neuen Ressourcen gieren. Es ist eine durchaus aggressive Haltung, die sich hier in der angeblichen Verteidigung ukrainischer Interessen kundtut und dechiffrieren lässt. Und das, glaube ich, zur Grundlage zu machen für eine gemeinsame Strategie wäre des Fleißes der edlen wert.
Ja, und wir müssen auch noch einen Blick nach Berlin werfen, denn in einem Bericht der Bild-Zeitung heißt es, dass die deutsche Regierung in absehbarer Zeit keine Pläne habe, Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine zu liefern. Der Ukraine-Korrespondent der Bild-Zeitung, Paul Ronsheimer, beruft sich in dem Text auf deutsche und ukrainische Regierungskreise. Die Absage ist daher pikant, weil die Öffentlichkeit eigentlich mit einer baldigen Lieferung gerechnet habe. Wir kennen die bekannte Salami-Taktik. Laut Bild-Zeitung hat Olaf Scholz angegeben, dass Deutschland wegen seiner besonderen Verantwortung und Geschichte und seiner mangelnden personellen und technischen Ausstattung die Taurus-Waffen nicht liefern könne und auch aus Sorge, dass die Ukraine damit die strategisch wichtige Krim-Brücke angreifen könnte und der Krieg somit weiter eskalieren könnte. Frau Kneisel, nun doch keine Taurus-Marschflugkörper aus Deutschland. Wie beurteilen Sie das und wie schätzen Sie generell diese Aussage von dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz ein?
Ich glaube, Sie haben es auf den Punkt gebracht mit dem Begriff der Salamitaktik. Also wir haben von Bundeskanzler Scholz im Laufe der letzten eineinhalb Jahre immer wieder gehört, kommt gar nicht in Frage, und dann ist Scholz doch eingebrochen. Das war bei Gasembargos, Ölpreisdeckeln, bis hin eben zu nicht Defensivwaffen, sondern eben Offensivwaffen, die der Ukraine zuerst nicht in Aussicht gestellt wurden, aber dann ab 2022 setzte sich doch der grüne Koalitionspartner durch und es wurde heftig aufgerüstet. Also ob jetzt Scholz wieder einbricht im Sinne der Salamitaktik oder ob diese Aussage doch sich an Fakten orientiert und Berlin zu der Einsicht gelangt ist, dass es andere Probleme hat. Und er ist ja hier sehr, sehr ehrlich in der Selbstkritik. Es fehlt an technischen und Personalmöglichkeiten. Also war man bei Leopard noch stolzer und wagemutiger und meinte, also, dass sei Deutschland mit diesem ganz besonderen Panzermodell doch effektiv. So ist man nun bei Taurus. Ja, gibt man fast zu, es sei dieses gesamte Arsenal rund um Taurus einfach nicht einsatzfähig. Also nicht nur in der Ukraine nicht einsatzfähig, sondern grundsätzlich nicht. Ob das jetzt alles wirklich so ehrlich ist und konsequent gehandelt wird, wird sich weisen. Aber so wie sich die Dinge in den USA präsentieren und wenn wir dort wirklich das Monitoring machen, weil es wird sehr, sehr vieles dort einfach entschieden werden und das gilt vor allem für die Waffenindustrie, weil es sich eben um US-Lizenzen handelt, dann ist doch eher davon auszugehen, dass es zu großen Problemen im Nachschub kommt. Und es geht ja nicht nur um den Ersatz von zerstörten Panzern, sondern es geht um Munition. Und von russischer Seite hat man sich eingegraben an den diversen Frontlinien. Solange es jetzt wirklich nur um das Beschießen von statischen Zielen geht, glaube ich, wird die russische Armee hier einfach den langen Atem durchhalten. Anders würde es sich verhalten, wenn jetzt die USA wirklich bereit wären, das mehr von ihren HIMARS zu schicken oder eben auch in der Luftwaffe stärker präsent zu sein. Und bei der Luftwaffe, egal ob es sich jetzt um alte oder um neue F-16, F-35, was auch immer handelt, hier ist das Hauptproblem einfach die Ausbildung. Man kann Kampfpiloten nicht in 3 oder 6 Monaten ausbilden. Und wie wir ja immer wieder lesen, zuerst werden überhaupt erst Sprachkurse absolviert, bevor man dann in die eigentliche Ausbildung hineingehen kann. Also es spießt sich dann wirklich an der Kommunikation als solcher. Übrigens die Sprache, wenn man jetzt auf verschiedenste NATO-Einheiten zurückblickt, Tatsache, dass wir diese enge transatlantische Zusammenarbeit zwischen London und Washington seit Jahrzehnten haben, ja, die ist zweifellos auch mit Winston Churchill entstanden, der zuvor mehrfach zitiert wurde, der ja halber Amerikaner war, seine Mutter stammte aus den USA. Aber es ist einfach die englische Sprache. Und wir haben das in der Vergangenheit immer wieder gesehen, wie sehr das Sprachenproblem in diesen gemischten Kampfverbänden zum regelrechten Problem wird. Und man sieht es jetzt einfach auch bei der Ukraine. Es spießt sich an diesen Grundbegriffen, die in der Ausbildung eben in englischer Sprache gelehrt werden. Und das haben ja auch einige der britischen Ausbildner zugegeben, wenn ich mich recht erinnere, an einige kritische Berichte, dass es hier einfach wirkliche Misskommunikation aufgrund von Sprachproblematik gibt. Und da muss man gar nicht erst so weit gehen bis zum Taurus, sondern wie ist, in welcher Sprache werden die Kommandos gegeben?
Herr Dehm, wie haben Sie denn diese Entscheidung verfolgt? Vorerst also keine Taurus-Marschflugkörper für die Ukraine. Ist das jetzt final damit durch oder kommen Sie womöglich doch noch?
Also es tut mir leid, dass ich immer nach dem Prinzip Ceterum censeo Carinem de Lendam auf mein Paradoxon zu sprechen komme. Es hängt alles davon ab, ob die Kräfte, die Vernunft, ich sage antiimperialistische Vernunft walten lassen, stärker werden in der Gesellschaft. Davon hängt das Verhalten von Scholz und vielen anderen ab. Ich sag das, also jetzt bin ja 33 Jahre in der SPD gewesen, war auch für die SPD im Bundestag, bevor ich 16 Jahre für die Linkspartei im Bundestag war und kenne die ein wenig. Und Frau Bali hat übrigens, nur als Nachtrag zu der Diskussion vorhin, auch gesagt, bloß kein Datum zum EU-Beitritt der Ukraine nennen. Bloß kein konkretes Datum. Also das kam jetzt gerade heute bei uns in den Nachrichten. Und Olaf Scholz, der in diesem Raum, den Sie hier sehen, mehrere Jahre lang gesessen hat und versucht hat, mit mir gemeinsam und vielen unserer Freunde, die wir uns Marxisten in der SPD nannten, Marxismus zu lernen. Das ist bei ihm nicht ganz auf fruchtbaren Boden gefallen, bei anderen etwas mehr, aber das war hier in diesem Raum. Für den will ich eine gewisse Lanze brechen. Der ist nicht immer eingebrochen, sondern er ist auch eingebrochen worden, weil die Kräfte in den Medien, also in den Leitmedien in Deutschland, einen Teil ihres Fernseh- und Rundfunkpublikums in Geiselhaft genommen haben und damit er auch sozusagen unter Druck kommt. Das hängt natürlich vieles auch davon ab, wie jetzt die weiteren Entwicklungen, übrigens nicht nur die Wahlen hier in Hessen und Bayern, sondern auch natürlich die Vorbereitung der Wahlen in den USA stattfinden. Da gibt es welche in der SPD, die sagen, das Sterben und Morden in der Ukraine muss ein Ende haben, Waffenstillstand verhandeln. Weil sie das humanistisch sehen im Sinne von Willy Brandt, teilweise auch von Helmut Schmidt. Und dann gibt es auch welche, die sagen, wir dürfen Taurus nicht liefern, weil es könnte sein, dass die Ukrainer Mafios, wie da manche Strukturen sind, die Technik wieder zu Geld machen. Also das irgendwo anders hinliefern, das ist mit Waffen, die in die Ukraine geliefert wurden, geschehen. Die sind gar nicht eingesetzt worden, sondern weiterverkauft worden. Zum Zweiten, dass die Technik in falsche Hände kommt. Und dann eben sind die staunenden Augen alle auf die Umfragen gerichtet, auch von Helmut Scholz. Also wir haben eine gewisse Mitentscheidung darauf, was Helmut Scholz in Sachen Taurus demnächst macht. Es ist nicht so, dass da ein rein korrupter Mensch sitzt, ich kenne den eben auch positiv, der jetzt nur einbrechen will, sondern wenn die Meinungsumfragen ihm in den nächsten 14 Tagen signalisieren, die breite Mehrheit der Bevölkerung möchte mehr Taurus, und das kann ja auch vorgespiegelt werden, dann kann es sein, dass er den üblichen Weg, den er auch in der Vergangenheit gemacht hat, wieder gehen wird. Das hängt also auch von uns etwas ab. Und vielleicht nur noch mal zum Abschluss, dass es gewisse Konsensfindungen geben muss, um dieses Paradoxon zu überwinden, und zwar hier auch in Deutschland, kann man immer auch international spiegeln. Ich will nur sagen, China, was den größten Beitrag zur Bekämpfung des Hungers in der Weltgeschichte geliefert hat, 400 Millionen Menschen vom Hungertod, nicht vom Verhungern, vom Hungertod gerettet zu haben, verdankt dies auch einem Minimalkonsens zwischen Chiang Kai-shek und Mao Zedong in der Überwindung der japanischen Besetzer. Also hier haben sich auch sehr unterschiedliche Leute zumindest mal partiell und für ein paar Jahre geeinigt, wir wollen nicht mehr japanisch besetzt sein. Und das, denke ich, ist ein Motiv, auch darüber nachzudenken, wie Kräfte, die bisher nur aufeinander gedroschen haben und einander geneidet haben, auch in diesem unter diesem Damoklesschwert des Querfront-Vorwurfs eben eine Konsensfindung betreiben. Letzter Satz. Ich habe jetzt gerade gelesen, dass die Bundesregierung wohl Bandera, Stefan Bandera und seine Milizen als nicht antisemitisch mehr bezeichnen möchte. Das zeigt, wie weit die andere Seite in der Revision geschichtlicher Fakten geht, verfälscht, lügt brutal die deutsche Geschichte und damit auch die Geschichte der Shoah in Zweifel stellt, einen solchen Verbrecher wie Bandera, der nun wirklich auch dafür verantwortlich wurde, dass Jüdinnen und Juden nicht nur nach Auschwitz gebracht, sondern auf der Straße erschlagen wurden, jetzt nicht mehr für antisemitisch zu erklären, weil es gerade wieder in den Kram passt, zeigt, dass vieles, was dort erzählt wurde, in der Tradition des Kampfs gegen Antisemitismus und Rassismus nur geheuchelt war. Und deswegen müssen die Kräfte, die jetzt vielleicht zu neuen Übereinkünften kommen, umso deutlicher sein, da meine ich besonders auch Leute in der AfD, deutlich machen, dass sie mit dieser Form auch von Antikommunismus, die die Nazis betrieben haben, nichts mehr zu tun haben wollen. Das heißt, es muss auf vielen Seiten umgedacht werden, um jetzt in die Breite zu kommen, mit der die Alliierten Hitler bekämpft haben, mit der die Japaner aus China geworfen wurden und mit der man möglicherweise auch der NATO in den Arm fallen kann. Sonst werden möglicherweise noch viele, viele 10.000 Menschen sterben, wenn nicht in Deutschland, in Österreich und Zentraleuropa Leute gemeinsam auf die Straße gehen für Abrüstung, für Frieden und für Verhandlungen und natürlich eben auch für Waffenstillstand.
Ja, Herr Dehm, ein klares Statement an die Hörer da draußen, sich politisch zu engagieren, auf die Straße zu gehen für Frieden und Freiheit. Und lassen Sie uns vielleicht noch zum Abschluss unseres heutigen Podcasts rüber in die Slowakei schauen. Frau Kneißl, Sie hatten es vorhin schon erwähnt. Dort hat Robert Fico die Parlamentswahlen gewonnen. Robert Fico hatte sich in seinem Wahlkampf für ein gutes Verhältnis zu Russland ausgesprochen. Im Fall seiner Wahl werde er die Militärhilfe an die Ukraine beenden. Zudem hatte Fico die Russland-Sanktionen auch mehrfach scharf kritisiert. Frau Kneißl, wie ordnen Sie denn diesen Wahlsieg von Fico jetzt ein? Was sind Ihre Gedanken dazu?
Ja, dass sich vieles dreht und wir sehen das auch im einstigen Schwesterland Tschechien. Die beiden haben sich ja getrennt im Jahr 1991 auf eine sehr korrekte, friedliche Weise. Aber sowohl das protestantische Prag, das, wenn man so will, grundsätzlich immer pro-transatlantischer war, das hat viele auch Gründe in den Biografien der Staatsgründer, Benesch und andere. Die Slowakei hatte im Zweiten Weltkrieg auch eine sehr pro-nationalsozialistische Haltung, streckenweise. Also historisch auch belastet, aber ich würde sagen, wir hatten in der Slowakei jetzt die erste kleine Wende. Wie gesagt, es handelt sich nicht um ein Schwergewicht in dieser Anti-Russland-Allianz. Aber die Slowakei ist einfach aufgrund ihrer Rolle als unmittelbar angrenzender Nachbarstaat, als wesentliches Transitland für NATO-Waffen, spielt eine entscheidende Rolle. Der Sieg des früheren, also Langzeitpremiers, Fico, ich weiß nicht mehr genau, wie man ihn ausspricht, aber mehrere Varianten gehört, war bis 2016 oder 18, glaube ich, zuletzt Premier. Er ist dann über einen Skandal rund um einen Journalistenmord gestolpert. Aber an sich ist er ein absolutes Stehaufmännchen und repräsentiert auch einen weiten Teil der slowakischen Bevölkerung. Ich würde sagen, er ist größer als die Wählerstimmen, die er erreicht hat. Das ist ein Wahlsieg von 23%. Das ist nun nicht wirklich eine starke Position, um in Koalitionsverhandlungen zu gehen. Aber er symbolisiert zweifellos einen Wechsel. Und wir sehen das an den Antikriegsdemonstrationen, die interessanterweise in Prag sehr, sehr stark auch sind. Wir sehen einen Rhetorikwechsel in Polen. Und was den Appell von Herrn Dehm vorhin anbelangt, auf die Straße zu gehen und gegen den Krieg Stimme zu erheben. Ich habe den Eindruck aus aller Ferne, und ich bin jetzt schon 3 Jahre nicht mehr in Österreich, aber als Lesende und ein wenig meine Mitbürger einschätze, habe ich doch den Eindruck, dass eine große Mehrheit weiterhin hier diesem Thema huldigt, der Kampf für die Ukraine, ob er jetzt finanziell oder wie auch immer geführt wird, medial, sei der Kampf eben des Lichts gegen das Dunkle. Es ist ein, das wird schon von einer breiten Mehrheit weiterhin vertreten. Und der Wind wird sich drehen, wenn es opportun ist für manche. Also ich kann hier noch nicht wirklich Personen mit Rückgrat entdecken, die, egal ob sie jetzt in der Wirtschaft entsprechende Klarstellung beziehen oder politisch, wenn wir jetzt einmal von der Partei der Freiheitlichen absehen, aber die jetzt auch nicht unbedingt so repräsentativ sind für eine für eine größere Mehrheit, beziehungsweise hier wird sich sehr, sehr vieles spießen, bevor es zu einem Regierungswechsel kommt, wo dann die Freiheitlichen wieder in der Regierung sein sollten, so wie sie das planen. Aber das ist auch jetzt nicht so wichtig. Nur die großen Antikriegsdemonstrationen, ich sehe sie noch nicht kommen. Vielleicht irre ich mich da, weil ich auch viel zu weit weg mittlerweile bin von den Europäern, sozusagen von der Stimmung in Wien oder Berlin.
Ja, es tut sich doch viel da draußen hier in Deutschland, Frau Kneißl. Da gibt es doch einige, die Woche für Woche auf die Straße gehen für Frieden und für eine diplomatische Lösung des Ukraine-Kriegs. Ich bedanke mich vielmals bei Ihnen für diese sehr spannende Folge hier heute und freue mich dann schon auf nächste Woche wieder.
Eben. Herr von Nissen, darf ich noch einen kleinen...
Ja, noch einen abschließenden Satz von Herrn Nehm. Ja, gerne.
Ja. Ja, auch in Österreich das Problem, Sie haben zum Beispiel die Kommunisten in Graz, die auch zum Ukraine-Krieg eine Anti-NATO-Position beziehen, aber auch die kommen eben nicht zusammen. Nur eine große Bitte, Frau Kneißl, verwenden Sie das Wort die Nationalsozialisten bitte künftig etwas sparsamer. Es ist eine Marketinglüge der Faschisten, sich Nationalsozialistische Arbeiterpartei genannt zu haben. Sie waren weder eine Arbeiterpartei, sondern eine Partei von Krupp und Thyssen, noch waren sie sozialistisch. Sie haben Sozialisten hingemordet, wo immer sie konnten. Und sie waren auch nicht national, denn sie haben unser schönes Deutschland in Schutt und Asche hinterlassen. Also national ist das nicht. Und gegen sie gemeinsam und auch ihre heutigen Erbverwalter, die teilweise auch im Pentagon sitzen, vorzugehen, bedarf eben neuer geistiger Anstrengungen neben der Anstrengung, sonst werden die Anstrengungen auf der Straße natürlich gehemmt bleiben, wenn sozusagen Divide et Impera weiterhin vorherrscht.
Ein klares Statement. Vielen Dank, Herr Dehm. Vielen Dank, Frau Kneißl. Schön, dass Sie heute mit dabei waren.
Gerne. Einen schönen Sonntag, unsere Herren.
Ja, vielen Dank, liebe Zuhörer, dass ihr hier heute wieder mit dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Sonntag. Bleibt wohl auf und bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.